Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Zu Fuß über die Alpen. Tausende schultern jedes Jahr den Rucksack. Philipp Landauer wollte wissen, ob es ein Trend ist, zurück in die Zukunft.
Ich denke, vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, war das Wandern bei den Jugendlichen, hör mal auf, langweilig. Das sind Leute mit Bundhosen und karierte Hemden und mit rote Weidelstrümpfen.
Der Mensch an sich ging in die Stadt, hat da nach einem erfolgreichen Job, nach einer Karriere und nach dem Glück gesucht. Die wenigsten haben das tatsächlich in der Stadt eigentlich gefunden. Ich kriege das Gegenteil. Ich habe schlechte Luft, es ist laut, die Tram fährt an der Haustür vorbei. Also haben wir uns da vielleicht verrannt?
So ein Hirtenleben ist nicht der Traum, den man sich da vorstellt. Also man ist dann schon mal 3 Monate irgendwo auf der Alm, aber wenn es einmal 6 Wochen lang schlecht ist und man muss jeden Tag raus und man sollte ja jeden Tag die Tiere sehen, dann zeigt sich auch die andere Seite.
Bereits seit ein paar Jahren lebe ich in Berlin. Als gebürtiger Innsbrucker beobachte ich mit Freude, wie immer mehr Kletterhallen eröffnen und es meine Freunde für den Urlaub in Richtung Alpen zieht. So auch Flora, eine meiner besten Freundinnen. Mit ihr breche ich nun schon zum 2. Mal zu einer Alpenüberquerung auf.
Bei mir war es so, ich habe Wandern gehasst als Kind. Ganz furchtbar. Unsere Eltern haben uns in die Berge geschleppt, jedes Mal wieder berghoch. Und wieso macht man das? Eigentlich will man nur irgendwo spielen. Alle Lehrer wollen immer wandern gehen. Also muss das jetzt sein? Und dann hat es so bestimmt 10 Jahre gebraucht. Und dann dachte ich so, ja, also jetzt ist okay. Jetzt will ich auch mal wieder in die Berge gehen.
Die gebürtige Freiburgerin hat dieses Jahr ihre kleine Schwester mitgenommen, Anna Zoe. Zu dritt wollen wir von München nach Venedig laufen, ein Klassiker. 550 Kilometer Länge und insgesamt 20.000 Höhenmeter. Wieso sollte man sich das freiwillig antun?
Habe ich mich auch schon gefragt. Also ich liebe es einfach draußen zu sein, in der Natur zu sein, mich zu bewegen, die Anstrengung zu haben und zwischendurch immer wieder die Entspannung. Ja, ich mag es einfach rauszukommen aus der Stadt und aus der Zivilisation und einfach so, ich finde, man kann in den Bergen viel besser abschalten als jetzt irgendwie an einem Strandurlaub oder irgendwie in einer Stadtrundführung oder sowas.
Und für die beiden hat so eine Überquerung auch einen ganz praktischen Hintergrund.
Wir sehen uns super selten, vielleicht so 1-2 Mal im Jahr, oder?
Ja, aber dieses Jahr war es schon mehr,
oder? Dieses Jahr haben wir uns mehr gesehen, also immer in den Urlauben, sonst nicht, weil wir in 2 verschiedenen Ländern leben und es schon sehr weit ist.
Während Anna Zoe noch in Freiburg lebt und studiert, arbeitet Flora für eine Organisation im Sudan. Beim gemeinsamen Wandern finden sie Zeit für viele Gespräche. Ich frage mich, ob mein Eindruck stimmt. Verbringen tatsächlich so viele Menschen ihren Urlaub in den Alpen? Und erkundige mich bei Thomas Bucher, dem Pressesprecher vom Bundesverband des Deutschen Alpenvereins.
Die letzten 20 Jahre haben wir immer zwischen 3 und 5% Mitgliederwachstum gehabt. Und wenn man das in Zahlen bemessen will, kann man sagen, wir hatten um die 600.000 Mitglieder im Jahr 2000. Und haben jetzt 1,35 Millionen. Das heißt, wir haben uns mehr als verdoppelt in den letzten 20 Jahren.
Der Verein ist in die Sektionen der deutschen Bundesländer unterteilt. Prozentual gesehen sind die Sektionen im Osten in den letzten Jahren am stärksten gewachsen. Die Instandhaltung von Hütten und Wegen, die Ausbildung von Bergführern zählen zu den Aufgaben des Vereins. Und auch der Naturschutz, was immer schwieriger wird.
Sie müssen sich vorstellen, wenn man ein Verband von 1,35 Millionen ist, dann hat man schon eine andere gesellschaftliche Wirkung und Kraft, was quasi nach sich zieht, dass die politische Verantwortung größer ist. Wir haben doppelt so viele Aufgaben oder dreimal so viele Aufgaben wie im Jahr 2000, aber wir sind nicht dreimal so viele Leute geworden, die diese Aufgaben bewältigen können.
Ein extremes Beispiel für den Zuwachs? Die Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Meran. Auf 3 Monate verteilt brechen jedes Jahr 10.000 Wanderer auf.
Jetzt, wenn mehr Leute in die Berge gehen, dann konzentrieren die sich noch mehr an den Hotspots. Wenn sich die Leute vernünftiger verteilen würden, dann wäre für alle genug da. Aber es ist eben so, dass alle immer dahin rennen, wo die anderen auch schon hinrennen.
Bereits nach wenigen Stunden haben wir die Stadt hinter uns gelassen. Der Wald lichtet sich und ein altes Gebäude wird sichtbar. Vor dem sitzt Philipp Ruprecht. Der 38-Jährige hätte heute eigentlich in einem großen Ledersessel in einem schicken Büro einer Bank sitzen können.
Nach meiner letzten Graduation, die in Paris war, das war eine französische Business School, an der ich eigentlich studiert habe, hatte ich Assessment Center über ein Jahr bestanden. Das war bei der HSBC für ein Programm namens Global Graduate Management Trainee.
Die Finanzwelt steht Philipp offen, als er in die letzte Runde des Auswahlverfahrens der größten europäischen Bank HSBC kommt und auf ein Anwesen bei London eingeladen wird.
Wir haben dort die Führungsspitze von der HSBC kennengelernt. Der eine war Schwerstalkoholiker, die andere war viermal geschieden. Der dritte war relativ jung und war wahnsinnig traurig, weil er ständig Relocations hatte und keine Beziehung funktionierte.
Ernüchtert sucht Philipp nach neuen Perspektiven und erinnert sich an seine unbeschwerte Jugend in München.
Früher, so da war Platz, da konnten wir an See, da waren wir irgendwie am Feldgrundstück, da haben wir eine Apfelschlacht gemacht, als wir klein waren. Warum fügen wir uns in irgendwas ein, wo wir eh nicht unbedingt zustimmen, 2008 die Wirtschaftskrise erlebt, 2009 alles ist zusammengebrochen. Warum bilden wir im Freundeskreis mit all dem, was wir können, nicht irgendwie unseren eigenen Projektraum?
Also beschließt Philipp, gemeinsam mit seinem Schulfreund ein altes Jagdhaus außerhalb der Stadt zu pachten und einen Traum zu verwirklichen.
Unsere Eltern haben uns teilweise auch in Frage gestellt. Ihr habt eine Top-Ausbildung. Geschäftspartner hat seinen Master und Doktor gemacht. Du hast zwei Masterabschlüsse und ein anderes Studium. Was macht denn ihr da eigentlich? Ihr renoviert ein Haus im Wald, seid ihr bescheuert?
Es ist 2010 und Coworking etabliert sich als Konzept für alte Gebäude in der Stadt. Kann das Konzept auch eine Chance für den Leerstand auf dem Land sein? 2013 eröffnet das Projekt draußen als Coworking-Space.
Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sehr, sehr wenige Leute zum tatsächlichen Coworking so weit rausgefahren sind. Coworking in der Stadt hat funktioniert, weil sehr einfacher, erschwinglicher Arbeitsraum für sehr viele sehr nah zugänglich war, die sich nicht unbedingt ein Büro leisten konnten. In einem Haus im Wald kommen nicht so viele Leute einzeln. Und einzelne Menschen zu koordinieren, die in so einem Arbeitsumfeld arbeiten möchten, pro Tag aber vielleicht 30 Euro bereit sind zu zahlen, trägt so ein Haus auf Dauer nicht und hat es nicht getragen.
Heute wird das Projekt draußen hauptsächlich als Veranstaltungsort genutzt. Wir sind inzwischen 4 Tage unterwegs, haben jeglichen Luxus der Stadt hinter uns gelassen. Einen Luxus, den man auf den Hütten vergeblich sucht.
Meistens gibt es keine gratis Duschen. Wenn man duschen will, zahlt man dafür, was einem vielleicht auch bewusst macht, wie wichtig oder wie wenig es halt diese Ressource gibt. Es gibt jetzt nicht ein komplettes Menü, wie man es vielleicht woanders bekommt. Manchmal sind die Toiletten ziemlich eklig.
Die Betten sind nicht immer gemütlich. Ich habe jetzt gemerkt, die Nächte, wo wir ein ordentliches Bett mit einer ordentlichen Matratze hatten, da habe ich auf jeden Fall besser geschlafen und fühle mich am Morgen viel fitter als jetzt bei so einer ausgelegenen Matratze.
Ja.
Durchgelegene Matratze.
Und wie ist das, wenn man jeden Tag dieselben Sachen anzieht, obwohl man schon 100 Mal reingeschwitzt hat?
Oh, super.
Es trocknet ja wieder.
Naja, also Funktionsklamotten bieten sich schon an. Also da, wenn man Baumwolle anhat, das fängt halt viel schneller an zu stinken.
Allmählich türmen sich vor uns die Bergspitzen immer höher auf. Wir betreten die Alpen, was auch die Bergwacht auf den Plan ruft. Heiner Brunner koordiniert ehrenamtlich in der Zentrale der Bergrettung Garmisch-Partenkirchen die Einsätze. Schon als kleiner Junge hat er Bergsport betrieben.
Also schon als Bub mit dem Vater und dann so mit 14, 15 eigenständig, beziehungsweise mit der Alpenvereinsjugend oder mit der Jungmannschaft, wo ich unterwegs gewesen bin. Und bis heute jetzt natürlich vom Klettern her bedeutend weniger, aber dafür nach wie vor mit Skitouren oder Mountainbiken Hochtouren nur relativ gut unterwegs.
Die Zahl der Unfälle hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum gesteigert, erzählt Heiner. Jedoch würde die Reaktion auf einen Unfall heute wesentlich anders ausfallen.
Also in dem Moment, wo heute der Notruf rausgeht, dass verletzte Personen irgendwo im Gebirge unterwegs sind, hört die Polizei mit, wird der Schuldiger gesucht, Die wenigsten Bergsteiger kämen auf die Idee, nach so einem Unfallgeschehen das eigenständig abzuwickeln, ohne Unterstützung nachzusuchen.
Das läge vor allem an der Einstellung der Menschen gegenüber den Alpen.
Draußen in der Wildnis unterwegs sei, da muss man durchaus bewusst sein, dass es ganz, ganz schnell in den einfacheren Bereichen und in den heimloseren Bereichen ziemlich ernst werden kann, wenn ich Pech habe. Und dann kann ich nicht hergehen und kann erwarten, Landrettungsdienst, innerhalb von 5 Minuten muss der Retter vor mir stehen.
Mittlerweile sind wir auf knapp 2000 Höhenmetern angekommen.
Servus!
Wo Hannes Grasegger mit seiner Frau auf der Wettersteinalm arbeitet. Und mit Hund Fanny. Er ist nicht nur Wirt, sondern auch Hirte und muss jeden Tag seine 120 Stück Vieh abzählen. Damit wir ein Gefühl für die Größe des Weidegebiets bekommen, führt er uns zu einem Vorsprung. Zu Fuß wäre das jeden Tag nicht zu schaffen. Also nimmt der Hund Fanny mit auf seiner Motocross.
Nee, also ich fahre meistens um 7:30 von der Hütte weg, weil früher, das bringt nichts, weil die Viecher, die liegen und schlafen. Und jetzt, wenn es so einen Nebel hat, weißt du, die liegen nachher oder es regnet, die flacken unter dem Baum drinnen und drehen sie nicht, die findest du nicht. Und das ist eine gewisse Zeit am Vormittag, da wenn die aufstehen zum Grasen, dann leiten auch eben die Schellen, die wo auch viele Pseudo-Naturschützer da oder Tierschützer nicht haben wollen. Und die sind für uns und fürs Viech eigentlich überlebenswichtig. Weil die, wenn abstürzt oder irgendwo ein Kram drinnen steht, dann hörst du die Schellen und dann findest du das Ding.
Es wäre eine Schädigung des Gehörs des Viehs, meinen Tierschützer. Hannes sieht das anders.
Die meisten, die hängen, wenn das alte Kühe sind, die hängen da jedes Jahr die gleiche Schellen um. Die hat immer den gleichen Klang und die tragt ihn mit Stolz. Die sind da aufgeregt und dann wissen sie ja, jetzt wird es früher, jetzt darf man aus.
Nach einem langen Winter bestoßen die Hirten mit ihrem Vieh jedes Jahr auf ein neues die Bergweiden. Das heißt, die Kühe werden auf die Alm getrieben, wo sie die Austriebe der Bäume fressen. Diese wachsen aufgrund des Klimawandels in immer größeren Höhen. So verhindern sie, dass die Almen zuwachsen. Hannes erklärt, wieso das nach wie vor sinnvoll ist.
Weil es kann eine andere Zeit einmal wieder kommen, dass man das Futter oder die Tiere ja wieder braucht, dass du die Menschheit ernähren kannst. Dann müssen Bauern wieder das aufrechterhalten. Das ist zwar zwei Dinge da, aber das vergessen halt viele Leute. Und sowas heißt man halt Heimaterhalten bei uns, dass das bestoßen wird und vor allem auch, dass es da so bliert und ausschaut, wie es ausschaut.
Eigentlich müssten die Zeiten doch gar nicht so schlecht für Hirten stehen. Die UNESCO hat die Bräuche der Hirten zum immateriellen Weltkulturerbe ernannt. Und auch der anhaltende Biotrend sollte den Bauern und Hirten in die Hände spielen. Beim Vorstand der Weidegenossenschaft in Partenkirchen, Josef Grasegger, frage ich nach.
Wir hatten ja in Bayern dieses Volksbegehren. Dort ist beschlossen worden, 30% Erzeugung ist Muss. Wir erzeugen derzeit so um die 12-13% und bringen das, was wir erzeugen, nicht los. Also auch dieses Bio wird im Ausland gekauft. Ich kann nur erzeugen, was ich verkaufe und nicht, was ich nachher Müll schmeiß.
Bio ist für Josef Grasegger ein Etikettenschwindel, bei dem die Bauern mit ihren umweltverträglichen Produktionsstandards keine Subventionierung erhalten würden, wohingegen große Produktionsfirmen in Deutschland noch mehr Geld bekommen, um sich zu verbessern.
Wir, wo das schon betreiben, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, wir stehen mit der großen A-Karte in der Gegend. Und die Bösen, die werden jetzt mit Geld befriedigt, damit sie ein bisschen was, 10 Meter Seitenstreifen am Fluss oder an der Straße an Blumenwiesen abgeben. Das ist, ja, ich sag nichts mehr dazu.
Jahrhundertelang war die Landschaft von der Arbeit der Bergbauern, Hirten und ihrem Vieh geprägt. Vor allem die Pflanzenwelt.
Wenn ich es losmache, das ist nicht das Erste, was ich denke. Ich sehe dann viele Pflanzen. Auf der anderen Seite, wenn ich dann da bin, bleibe ich ungefähr bei jeder Blume stehen und schaue sie mir an. Aber das mache ich auch überall. Also auch bei uns zu Hause im Wald. Mich faszinieren einfach diese Pflanzen, vor allem in den Alpen. Gibt es so eine krasse Vielfalt, das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Und ja, auch die Detailliertheit der einzelnen Blüten und wie unterschiedlich die auch sind. Und wir haben halt auch Edelweiß gesehen, was zum ersten Mal so war. Das ist schon sehr cool. Und auch natürlich die Tierwelt.
Zum Beispiel, was für Tiere?
Wir haben ganz viele Murmeltiere gesehen. Gestern haben wir ganz viele Babymurmeltiere so spielen gesehen und die dicke Mama chillte auf dem Stein und hat sich gar nicht darum geschert, dass wir da rumliefen, und das war irgendwie total das schöne Erlebnis.
Unruhe in die Idylle und Veränderung in die Landschaft kamen zum ersten Mal Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem Bau von Seilbahnen. Im Buch »Ein ganzes Leben« von Robert Seethaler wird dieser Moment aus der Sicht eines Bergdorfes geschildert.
Von Weitem sah der Pulk wie eine riesige Viehherde aus. Nur mit zugekniffenen Augen war hier und da ein hochgereckter Arm oder eine über die Schulter gelegte Spitzhacke zu erkennen. Der Trupp bildete nur die Vorhut einer Kolonne von schweren Maschinen, Werkzeug, Stahlträgern, Zement und anderen Baumaterialien, beladenen Pferdefuhrwerken und Lastwagen, die sich im Schritttempo über die unbefestigte Straße bewegte. Es war das erste Mal, dass im Tal das dumpfe Knattern von Dieselmotoren widerhallte. Die Einheimischen standen schweigend am Straßenrand, bis einer seinen Filzhut vom Kopf riss und ihn mit einem Juchzer hoch in die Luft warf. Jetzt begannen auch die anderen zu juchzen, zu johlen und zu schreien. Seit Wochen hatte man den Frühlingsbeginn und mit ihm das Eintreffen des Bautrupps erwartet. Eine Seilbahn würde errichtet werden. Mit der Bahn würde auch die Elektrizität ins Tal kommen.
Heute sind die Alpen einerseits von Touristenhochburgen geprägt, wo Gletscher mit dem Bagger abgetragen werden, um absolute Mega-Skigebiete zu schaffen. Andererseits gibt es sie aber noch. Unberührte Täler und Gipfel.
Gestern war ein Tag, der hat mir fast am besten gefallen, weil wir kaum jemandem begegnet sind. Also wir haben mal am Anfang ein paar Leute gesehen und am Schluss halt stundenlang läuft man irgendwo lang und denkt so, ja, hier kommt man halt sonst nicht hin. Also klar kann man mit dem Helikopter hinfliegen oder sowas. Aber sonst geht's halt nur auf den eigenen Füßen. Die Orte mag ich gern. Wenn man dann bei den Hütten ankommt und dann stehen halt da mehrere Autos rum oder dann die Helikopter, das stresst mich eher. Ich mag's, wenn's so abgeschieden ist.
Abgeschiedenheit in den Alpen, die heute für Ruhe und Erholung steht, war Anfang des 20. Jahrhunderts eher mit Perspektivlosigkeit verbunden. Mit dem Bau der Seilbahn jedoch bot sich eine neue Chance.
In allen Farben glänzende Automobile kamen durch den Taleingang herangesaust und spuckten auf dem Dorfplatz Ausflügler, Wanderer und Skifahrer aus. Viele der Bauern vermieteten Fremdenzimmer und aus den meisten Ställen waren die Hühner und Schweine verschwunden. Stattdessen standen jetzt Skier und Stöcke in den Koben und es roch auch nach Wachs statt nach Hühnerkacke und Schweinemist.
Nach dem Aufkommen des Massenwintersports in den 1980ern wird das österreichische Bundesland Tirol zum Zielpunkt für Sommer- als auch Wintertourismus. Doch nicht jeder hat Lust auf Bergbauernhof oder Tourismus als Jobperspektive. Also gehen viele in die Stadt. So wie Georg Gasteiger. Für ein Studium der Betriebswirtschaftslehre geht er nach Wien und befasst sich anschließend viel mit dem Leerstand auf dem Land.
Dann wurde ich mal beauftragt, mit einer Machbarkeitsstudie eine neue Arbeitswelt für ein Kloster zu konzipieren. Und dieser Klostertrakt hatte 3 Stockwerke und da Basis von der Fraunhofer Gesellschaft, da wurde mal so das neue Arbeiten in 3 Bereiche geteilt, in Konzentration, Kreation und Kommunikation. Der damalige Auftraggeber hat sich dann nicht entscheiden können, dafür das umzusetzen, und irgendwie, ich glaube, nach ein paar Bier mal, glaube ich, habe ich quasi eine Erleuchtung gehabt. Moment, ich habe ja diese 3 Konstellationen in meiner eigenen Familie.
Und Georg gestaltet den 500 Jahre alten Bergbauernhof seiner Familie in Steinberg am Rofern nach dem Vorbild seiner eigenen Studie um, ohne äußerlich irgendetwas an dem alten Bauernhaus zu verändern.
Ja, Herr Rennspazier, also in die Stube. Also da war so irgendwie das Bemühen. Bauernhaus sein zu lassen. Ja?
In der Stube sieht es aus, als hätte man eine Zeitreise getan. Holzvertäfelung und ein Ofen, wie es sie vor hunderten Jahren gegeben hat. Georg führt uns ins nächste Zimmer, wo ein junges Paar steht.
Das sind 2
die sich vorstellen können, nächstes Jahr bei uns zu heiraten. Ja, die sind jetzt schon zwei Stunden da mit ihnen bei einem Gasthaus.
Ja, genau. Intensivbetreuung.
Ja, genau. Sie werden aber 22 erst. Ist angehen, wie es ausschaut. Weil der Bruder auch noch 20 heiratet.
Ja.
Weil auch heuer nicht heiraten können.
Genau.
Der Mesner Hof C von Georg wird heute von Firmen aus dem Silicon Valley, BMW und sogar Gästen aus Saudi-Arabien als Coworking Space und Veranstaltungsort gebucht. Dabei hatte er 2013 ganz bescheiden als Unterkunft auf Airbnb angefangen, was am Wochenende vor allem junge Leute für Partys angezogen hat.
Beobachtet man mal und staunt, was da eigentlich jetzt passiert. Und denkt sich fast, boah, wenn ich davon abhängig bin wirtschaftlich, dass man es so betreiben muss, ja, dann merkt man, dass man nicht mehr rundläuft. Ne?
Vor allem für die Wochenendbesucher aus der Stadt stellt Georg Spielregeln auf. Trotzdem bleibt für ihn das Dilemma des Gastgebers.
Zumindest ich habe immer noch das Gefühl, es ist ja doch irgendwo auch mein Haus. Ja? Und wenn die das so dekorieren oder ein Wettmelken auf also irgendeine Kur mitbringen darf, von keine Ahnung woher, dann fühle ich mich nicht wohl, aber ich weiß, man muss ihnen diese Freiheit geben. Ja? Ich bin ja mit der Geschmackspolizei. Ja.
Seit 3 Wochen sind wir nun unterwegs. Es ist 6:30 Uhr morgens. Die Sonne ist erst vor kurzem aufgegangen.
Ich glaube, wir sind heute 5:30 aufgestanden. Wir haben heute eine 8,5-stündige Wanderung vor uns, deswegen sind wir so früh aufgestanden.
Zudem soll das Wetter am Nachmittag drehen. Regen und vielleicht sogar Gewitter sind angesagt. So genau kann das aber niemand sagen, denn seit der Corona-Pandemie fliegen weniger Passagierflugzeuge, die normalerweise auch Wetterdaten sammeln. Ein paar Stunden später gönnen wir uns eine dringend benötigte Pause. Denn selbst wenn es nur einen Wettersturz mit Regen in den Bergen gibt, ist das kein Spaß, erzählt Flora.
Wir sind letztes Jahr zum Beispiel durch ein Schneefeld gelaufen und solange die Sicht gut war, sieht man, da ist der Pfeiler, da ist der nächste Pfeiler und da muss man hin, aber es gibt ja keinen Weg so. Und denn, wenn der nicht vorgespurt ist und dann geht die Sicht weg, und wenn man dann kein GPS-Gerät oder sowas, da weiß man ja überhaupt nicht mehr, wo man hingeht. Und ich glaube, die Tendenz ist ja fast im Kreis zu gehen. Gleiches auch, wenn man nichts sieht und es ist ganz, ganz steil oder super brüchig an der Seite und dann ist die Absturzgefahr einfach größer.
Sicher ist sicher. Wir schultern wieder unsere Rucksäcke und gehen weiter mit GPS-Gerät. Was aber, wenn uns tatsächlich etwas passieren würde? Könnten wir den Notfallhubschrauber rufen, ohne auf einer gigantischen Rechnung sitzen zu bleiben? Bei Heiner Brunner von der Bergwacht habe ich nachgefragt.
Also man muss unterscheiden, in dem Moment, wo ein Patient medizinisch behandlungsbedürftig ist, zahlt es in Deutschland immer die Krankenversicherung. Ist es jetzt zum Beispiel eine Blockade, also dass er im Berg Not ist, aber unverletzt, dann muss er es selber zahlen.
Und Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein ergänzt.
Wenn Sie beim Alpenverein sind, übernimmt die Versicherung die Kosten immer, egal ob Sie jetzt verletzt sind oder ob Sie selber schuld sind. Das ist völlig egal. Sie werden einfach gerettet und es wird bezahlt. Selbst wenn man fahrlässig ist, ja, und wirklich aus also sehenden Auges in die Katastrophe rennt und gerettet werden muss, es bezahlt der Alpenverein. Das ist oft eine Diskussion, die auch kontrovers geführt wird, wo es dann manchmal heißt, ihr dürft sowas nicht machen, weil dann rufen die Leute bei der Rettung an, wenn ihnen der kleine Zeh wehtut.
Und was sind die häufigsten Unfallursachen?
Also wir haben keine Statistik darüber, die besagt, Leute nördlich vom Weißwurst-Äquator verunglücken öfter als welche südlich davon. Was wir wissen, ist, dass eben Unfälle, die als Ursache eine Überforderung haben, sehr häufig sind.
Heiner Brunner von der Bergwacht sieht in dem Ganzen ein Paradoxon.
Also auf der einen Seite beklagen wir uns über die Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Und dann gehe ich aus der Leistungsgesellschaft, aus dem Beruf raus, möchte im Prinzip raus in die Natur und übertrage aber meinen Leistungsanspruch und mein Leistungsdenken und mein Vergleichen und Konkurrieren, das, was ich den ganzen Tag habe, das mache ich dann in meiner Freizeit.
Nach einer weiteren Woche verändern sich langsam die Berge. Anstelle der schroffen Spitzen treten nun massive, rundliche Gipfel. Wir haben den letzten Gebirgsabschnitt der Tour erreicht, die Dolomiten.
Wanderschuhe, die mich treu begleitet haben auf vielen, vielen Reisen, über 11 Jahre.
Auf einer Hütte treffen wir eine Gruppe von Männern, die sich am Nachbartisch auf Deutsch über ihre heutige Tour unterhalten. Nils, Micha und Jörg sind begeisterte Wanderer.
Es ist einfach ein Schlag Mensch, der sich auf solche Reisen begibt. Man muss dazu passen. Wir haben eine Reisegruppe gehabt, die im... Welche Bude war das? Puers. Hat einen Teller gereicht und hat früh gefragt, ja, wo ist die Wurst? Wenn ich aber vorher schon 10-mal einen Hotelurlaub gemacht habe und ein Buffet vor mir habe, was All-Inclusive bietet, und dann aber mich auf eine Hüttentour begebe und auf einmal dann früh dastehe, ja, wo ist die Wurst? Aber noch gar nicht weiß, dass eigentlich alle Lebensmittel mit dem Hubschrauber eingeflogen werden müssen und das ein enormer logistischer Mehraufwand ist, dann stelle ich mir dazu die Frage, was erzählen die Leute zu Hause? Reden die davon, dass sie eine super Aussicht hatten, dass das Wetter super war? Oder haben die nur im Hinterkopf, ja, bei dem einen Frühstück hat man keine Wurst? Also es muss ein Schlagmensch sein, der dazu passt.
Ich hatte jetzt vor kurzem erst Geburtstag und bei der Feier haben wir halt gesagt, dass wir die Tour durch die Alpen Dolomiten planen. Also komischerweise hat jeder gesagt, einen guten Weg und viel Glück, aber keiner hat gesagt, wir kommen mit. Also du brauchst einen Schlagmensch. Und auch, sag mal, eine gute Kondition und ein bisschen Abenteuerlust vielleicht auch, um was zu erleben im Leben. Das ist vielleicht ganz wichtig, sowas. Ja? Auch, was ich vorhin am Anfang sagte, mal ein bisschen zu sich selbst zu finden und auch mal mit dem zufrieden sein, was man im Rucksack mit sich führt über ein paar Tage. Damit zurechtkommen, mit den Widrigkeiten klarkommen. Ganz einfach. Und das ist das Minimalismus. Ja? Das sollte vielleicht sich jeder mal selbst Gedanken in der Form machen. Also das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Auch wir haben über Wochen minimalistisch gelebt, hatten immer wieder die gleichen Kleider an, sind gelaufen, bis uns die Füße wehtaten und wuschen uns mit eiskaltem Wasser. Trotzdem strahlt Anna Zoe, als sie Venedig in der Ferne erblickt.
Ich glaube, dass viele Leute auf den ersten Blick keine Lust haben, wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt in den Alpen wandern und überbrücken irgendwie 7000 Höhenmeter. Aber ich glaube, dass es den meisten Leuten dann am Ende doch gefällt, wenn sie am Ende oben auf dem Gipfel stehen und einfach im Schweiß ihres Angesichts dort oben es geschafft haben und dann runterblicken. Ich glaube, keiner würde das scheiße finden. Ich glaube, alle würden es feiern und alle würden am Ende irgendwie sagen, boah, das mache ich auf jeden Fall nochmal.
Zu Fuß über die Alpen, ein Trend zurück in die Zukunft. Das war ein Feature von Philipp Landauer. Es sprachen Marian Funk und Katharina Keller. Die Regie führte Giuseppe Maio, verantwortlich für Ton und Technik war Christiane Neumann. Und die Redaktion hatte Carsten Burtke.